SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen, wo immer Sie gerade sind heute. Wir sind heute wieder live nach der Sommerpause und senden aus dem Hotel Schweizerhof zu Bern. Schönen guten Tag miteinander. Und ich freue mich, merci vielmals, dass ich Ihnen zwei Menschen, zwei besondere Lebensgeschichten hier vorstellen heute Morgen. Sie ist aufgebrochen in die Fernsehwelt. Vor bald 20 Jahren war das Gesicht von Joy Arendt, Musicstar, die grössten Schweizer Talente, ist fürs Fernsehen gereist mit SF unterwegs. Heute betreibt sie als Medienunternehmerin eine Webseite mit Tipps unter anderem für Eltern. Sie ist erst gerade zurückgekommen von einer grossen Reise, einmal um die Welt mit der ganzen Familie. Sie ist 38, Mutter von drei Kindern zwischen 1,5 und 6. Schönen guten Morgen, Andrea Janssen.
Schönen guten Morgen, ist der Zeugin. Guten Morgen.
Und auf der anderen Seite der Mann, den wir noch vor ein paar Jahren als Leiter von der Katastrophenhilfe Schweiz beim Schweizerischen Roten Kreuz kennt haben. Er hat Aktion zweimal Weihnachten mitgeprägt. Heute ist er Weihhändler. Und sogar das mit einem guten Zweck im Hintergrund. Er ist 66, Vater von einer erwachsenen Tochter. Schön ist er da. Einen guten Sonntagmorgen, Josef Reinhardt.
Danke vielmals.
Zwei Persönlichkeiten, die ich glaube noch nicht kennt von dieser Sendung. Ich bin gespannt auf die Stunde. Josef Reinhardt, wenn ich sage, Weihhändler seit der Pensionierung, ist das so ein alter Traum von Ihnen?
Nein, ehrlich nicht eigentlich. Ich trinke schon seit 30, 35 Jahren Wein. Also, und zwar italienischen Wein. Ja, das immer gerne gemacht, ja, immer gerne gekocht. Aber nein, das war nicht so gewesen. Aber ich bin vor anderthalb Jahren, bin ich 65 gewesen, haben mich pensioniert, habe ich einfach noch mal ein bisschen länger beim Roten Kreuz geschafft. Weil ja, muss schon sagen, ich hatte sehr Angst vor dieser Pensionierung. Wenn man schafft, ist der Tag strukturiert. Man steht um 6 Uhr auf, am Abend um 5 Uhr kommen heim. Es ist alles so wunderbar strukturiert. Und ich hatte sehr, sehr Angst gehabt. Also habe ich mir Sachen überlegt, dass man weiterarbeiten könnte.
Weil Hobbys allein länger nicht.
Genau, Fall, oder? Genau. Ich habe immer gesagt, am Morgen um 9 Uhr habe ich zwei Zeitungen gelesen und drei Kaffee schon getrunken. Was macht man denn dann? Und auch haben gesagt, du hast so viel Hobby und das reicht nicht.
Ja, das heisst, dass das Velofahren allein hätte ich das nicht gemacht. Andrea Janssen, Ihr Vater ist ja mehr oder weniger aus der gleichen Generation. Mhm, genau. Wie hat er es gemacht? Also, kennen Sie die Situation von Josef Reinhardt aus Ihrer eigenen Familie quasi?
Nein, die kenne ich nicht und die werde ich nie kennen. Weil, also, mein Vater ist wirklich passionierter Workaholic und Unternehmer. Als Unternehmer geboren und ich glaube, er wird auch als Unternehmer sterben. Ich glaube, er wird einfach arbeiten und Projekte anreissen. Bis es
das geht
geht
weiter und weiter.
Ich kann mir nicht vorstellen.
Gewisse Ähnlichkeiten, oder? Also Männer genau. Mitte 60, die nicht können aufhören können.
Ja,
jetzt genau. Ein bisschen zugespitzt gesagt.
Aber es ist ja auch gut, wenn sie dann so gute Sachen sich daraus ergeben, jetzt wie bei dir.
Ja.
Ich habe eben gesagt, für einen guten Zweck Weinhändler. Also was heisst das konkret?
Wie ich vorhin gesagt habe, ich habe 3-4 Projekte vom Roten Kreuz noch. Ich bin noch ein bisschen beratend tätig. Ich sehe einfach alles aus Angst. Also ich nichts zu tun habe. Und nachher ist eine Anfrage für eine Stiftung. Die Stiftung heisst Mercato Arberg. Das ist eine Stiftung, die es seit 16 Jahren gibt. Die haben ein Restaurant, ein italienisches Restaurant mit Wein, das man handelt. Und speziell ist aber an diesem Restaurant, wir haben 10 Plätze für Menschen, die in Schwierigkeiten sind. Die wir ausbilden, Menschen, die eine Lehre haben, abgebrochen. Wir bilden aus in Gastronomie, bei uns kann man Koch lernen, man kann im Service arbeiten, man kann im Verkauf arbeiten. Immer Menschen, die irgendwann zum Beispiel einen Lehrabbruch hatten. Und mit unserem Team probieren wir dann, diese Menschen wirklich auf den rechten Weg zu bringen. Also trainieren, arbeiten, die Defizite, die sie haben, aufzuschaffen. Wir tun ganz individuell mit diesen 10 Menschen. Dass sie auch, die kommen auch von verschiedenen Orten. Das sind Menschen, die die Lehre haben abgebrochen. Jemand, der mit 47 das erste Mal eine Berufslehre macht. Mhm. Wir haben ganz viele so Menschen, die wir unterstützen mit 10-jährigen Plätzen.
Und der Erlös von diesem Weinhandel sollte eigentlich dort reinfließen?
Ja, und nachher Das ist in Arberg. Da haben wir gesagt, wir müssen echt in Bern etwas haben. Und dann ist in der Zeitung, das sind da gewesen, es gab eine Weinhandlung in Lengas, La Cantina. Das ist eine Weinhandlung, die 36 Jahre geführt wurde von einem Psychologen. Dann bin ich am Samstagmorgen daher und habe gesagt, grüß dich, wir können das nicht kaufen, das ist, aber können wir das pachten? Mhm. Und dann haben wir jetzt einen Vertrag, seit einem Jahr sind wir drei Stiftungsräte. Wir haben nachher eine GmbH gegründet, die Weinhandlung in Lengas führen. Wir haben exzellente italienische Weine. Und wir machen das ehrenamtlich. Also, und der Gewinn von dieser Weinhandlung geht in die Stiftung Mercato Arberg. Und ich bin jetzt auch der Geschäftsführer und tue ziemlich viel arbeiten.
Ziemlich viel arbeiten heisst das. Das heisst, die Angst... Die Angst vor dem Vakuum vom Ruhestand, die haben sie jetzt grosszügig gefüllt.
Quasi. Das ist so. Ich habe nachher all die anderen Sachen abgegeben.
Ja.
Es ist manchmal fast ein bisschen zu viel, aber es ist doch im Leben sehr oft so. Mir ist selten genau in der Balance. Manchmal haben wir zu wenig, manchmal haben wir zu viel. Und in der Balance ist man, wenn man Glück hat. Aber das ist ja immer wieder anders. Und manchmal denke ich schon, ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr Velofahren oder ein bisschen mehr Bücher lesen, würde mir schon Spass machen. Aber es ist, wie es ist, und ich mache das gerne. Und jetzt machen wir das 2 Jahre noch sicher, bis der Weinladen richtig
läuft. Bis der richtig läuft. Gut. Ja. Andrea Janssen, Sie sind gerade heimgekommen. 6 Monate über eine Route von Thailand, ich muss nachschauen, Thailand über Indonesien auf Hawaii, Los Angeles, Nashville, am Schluss glaube ich noch bei den Amish People gesehen.
Ja, genau. Also nur da.
Eine riesige Reise mit 3 kleinen Kindern. Mhm. Wie plant man so etwas?
Ja, ich kann jetzt sagen, wie man es würde planen und wie ich es gemacht habe.
Also gut, erzählen Sie, wie Sie es gemacht
haben. Also ich habe wir haben etwa vor 8 Monaten, bevor wir sind gegangen, haben wir den Beschluss gefasst. Dann haben wir etwa noch einen Monat gebraucht, bis wir endlich einen Abend hatten, wo wir einen Babysitter hatten, wo wir können heransitzen und in einem Restaurant dann mal auf das Papierset haben ungefähre Routen aufgeschrieben. Und dann hat sich wieder alles geändert, weil wir ursprünglich eigentlich einfach ein halbes Jahr ins Ausland wollen. Stationär, neu mehr sein, Ausflüge machen. Ich habe von unterwegs weitergearbeitet und wir hatten einfach dort so die andere Kultur erlebt. Und dann hat sich so ergeben, dass wir an einer Hochzeit waren und das Hochzeitspaar uns plötzlich erzählt hat, dass sie jetzt wieder auswandern auf Bali. Und wir haben gefunden, ja, dann können wir euch doch besuchen. Und weil Bali halt neben Australien ist, wo auch ganz gute Freunde von uns wohnen, haben wir gefunden, ja, dann können wir euch doch besuchen. Und ursprünglich haben wir auf Hawaii wollen. Also das ist ja dann so gäbigerweise in der Mitte. Und auf der anderen Seite in Los Angeles haben wir auch gute Freunde. Haben wir gefunden, ja, super, da können wir auch gehen. Und meine beste Freundin, die wohnt jetzt für 2 Jahre in Nashville für einen Aufenthalt. Und mein Gotti-Mädchen ist dort. Und ich habe gefunden, ja, also, natürlich können wir euch besuchen. Und voilà, dann haben wir die Route gehabt.
Zu Besuch bei Freunden quasi.
Es war wirklich so ein bisschen zu Besuch bei Freunden, ja.
Wie macht man das mit dem Gepäck? Also ich meine, wenn man 3 kleine Kinder hat und ist man ein halbes Jahr unterwegs, ich wüsste gar nicht, wo anfangen.
Also ich habe sehr lange gepackt. Ich glaube, etwa 4 Tage lang gepackt. Und mit Packlisten und Packwürfeln. Und ich bin so ein Pack-Nerd. Wenn ich das so sagen darf, also wirklich, das ist für mich ein riesiges, das ist wirklich ein grosses Ding, ein grosses Thema, wir könnten eine Stunde darüber reden.
Sicher?
Ja, ja.
Wieso denn? Also sind Sie ordnungsliebend und haben eine riesen Freude, wenn alles stimmt, wenn alles seine Plätze hat?
Oder? Ich bin in Theorie ordnungsliebend, aber wenn ihr jetzt zu mir heimkommen würdet, würdet ihr nicht viel davon sehen.
Okay, gut. Also jawohl.
Es ist, in meinem Kopf wäre es gerne so. Nein, ich habe sehr gerne... Wenn ich die Sachen dabei habe, die man wirklich braucht. Mir regt es auf, wenn ich nachher merke, ich habe etwas mitgenommen, das ich nicht gebraucht habe. Und mir regt es auch auf, wenn ich etwas daheim vergessen habe, das ich nachher hatte, aber nicht dabei habe. Mhm. Und so habe ich gepackt und ich war auch ganz, ganz stolz, dass ich wirklich für die 6 Monate alles in 2 Koffer gebracht habe für die ganze Familie. Ich habe wirklich... Ja, merci. Aber. Wenn man ja so rumfliegt, man fliegt ja zum Teil mit grossen Airlines, da hat man andere, Gewichtsbeschränkungen.
Limite, ja.
Als bei kleinen Airlines. Ja. Und wir haben natürlich aber auch kleine Airlines gebraucht. Ja, dann habe ich mal meine Gepäckwagen vorgenommen, habe das mal gewogen und gemerkt, wir sind völlig schon am Limit und wir können nicht am Limit gehen, darum ist dann ein 3. Koffer dazugekommen. Und zurückgekommen sind wir mit 4. Weil trotz allem haben wir ja dann gleich noch ein paar Sachen
im Gepäck. Genau. Jetzt
haben
Sie ja unter anderem eben als Medienkleinunternehmerin betreiben Sie eine Webseite Any Working Mom. Wenn ich jetzt dort würde Rotschlag suchen, als reisendes Elternpaar von einem kleinen Bub, was würde ich dort finden? Was geben Sie jetzt Eltern mit? Was ist so quasi eins von diesen Learnings, die Sie würden mitnehmen für Eltern, die international unterwegs sind mit einem kleinen Kind?
Ja, also ich glaube, das wichtigste Learning für alle Eltern, die vor allem zum ersten Mal mit einem Kind in die Ferien gehen oder so, ist einfach, dass man sein Mindset komplett umstellen muss. Ferien sind nicht mehr entspannend, sie sind spannend. Es ist... Ich bin so auf die Welt gekommen bei unseren ersten Ferien mit meinem Sohn. Ja. Er war dann, glaube ich, etwa 4 Monate beim ersten Mal. Und ich bin also wirklich komplett überrascht gewesen, dass ich jetzt trotzdem um 5:30 aufstehen muss. Und dass jetzt damit trotzdem weckt, weil es sind doch Ferien. Aber ja, das, mittlerweile bin ich gut an diesem Punkt angekommen. Und darum ja, sage ich einfach allen, schaut, ihr müsst mit der richtigen Erwartung, das wird anstrengend, es wird das genau gleiche Gestürm geben wie daheim. Es wird sogar mehr Gestürm geben, weil man so nach aufeinander hockt, auch mit dem Partner, das ist schwierig. Ihr müsst euch vorher absprechen, wie viel Freiraum das ihr braucht, wie viel Freiraum das ihr einander geben könnt. Und auch, dass man jetzt, wenn man länger geht reisen oder auch kürzer, dass man das einfach nicht zu fest vollpackt. Also, dass man sich wirklich Tage gibt, wo nichts passiert. Dass man sich Tage gibt, wo man halt einfach auf einen Spielplatz geht. Dass man sich die Freiräume gibt. Weil sonst reisst man sich den Kopf ab nach einer Woche und fragt sich, das sind die schlimmsten, oder sagt sich, das sind die schlimmsten Ferien, die wir je hatten.
Das will sie sicher nicht sein.
Und wir sind jetzt ja auf dieser Reise, ich muss immer erklären, für mich war das nicht Ferien in dem Sinn, sondern wir waren einfach an einem anderen Ort.
Aber die Familie ist weiter gewachsen.
Die Familie in dem Sinn. Also, wir haben genau die gleichen Sachen gemacht wie daheim, auch einfach ein bisschen anders. Mhm.
Ihre jüngste Tochter, 18 Monate alt, heisst Lani.
Genau.
Ganz spezieller Name. Woher kommt das? Ich glaube, Bezug zu Hawaii.
Genau, es heisst der Himmel auf Hawaiianisch.
Was ist ihre, warum hat sie so die emotionale Nähe zu Hawaii?
Es ist ganz schwierig zu sagen, ich kann es nicht mal beschreiben. Meine Eltern sind mit mir auf Hawaii, als ich das erste Mal, da bin ich auch 12, 13 Jahre alt. Und man redet ja immer von dem Aloha Spirit, also für die, was wir mal sind, der war, das ist, Aloha ist Liebe, ist so ein Gefühl von Liebe, von Nächstenliebe, von Liebe zur Natur. Und ich weiß nicht, ob das dort so irgendwie ist in mir eingefahren oder auf jeden Fall ist das etwas, was ich seither mit mir herumtrage, immer dorthin zurück wollte. Und für meine ganze Familie ist es einfach so, wenn wir dort sind, können wir das wie aufnehmen, können das annehmen und es ist Ich kann es wie nicht beschreiben. Mhm. Es ist wirklich das Dertsein. Es sind nicht die Strände. Es ist nicht etwas Spezielles der Natur. Es ist nicht eine spezielle Baute. Also das schon gar nicht. Sondern es ist wirklich die Mentalität von den Leuten dort, die ein bisschen anders tickt als überall.
Entspannter?
Auch entspannter, ja. So ein bisschen da hier. Hang loose. Oder beziehungsweise ein bisschen andere Prioritäten. Ja, Familie hat ganz, ganz eine hohe Priorität. Das Miteinander hat eine hohe Priorität. Und es ist nicht so ein individualistisches Jeder für sich.
Schön, der Josef Reinhardt nickt dabei. Das wäre, glaube ich, ein Lebensgefühl, das Ihnen auch noch entsprechen würde. Die entspannte Atmosphäre, lebensbeyond.
Schon, aber ich habe jetzt gerade gedacht, dass ich an Ferien machen.
Ja.
Das ist für uns für mich eher schwierig gewesen. Wir haben erstens kann ich gerne essen. Also unsere Tochter hat mal müssen lernen, als man an einem Tisch mal in Italien eine Stunde, zwei einigermaßen ruhig ist und nicht im Lokal rumrennt und das Licht ablöscht. So. Das war auch immer ein bisschen Stress gewesen, aber als sie ganz klein war, unter dem Tisch gelegt, wo sie größer hat, sie durfte Zeichen und rechnen. Sie isst jetzt aber auch gerne, hat sie also gelernt. Und, aber das Reisen war für mich Stress gewesen mit Kind. Wir hatten ein Haus in Toskana mit Freunden zusammen und schon mal die Reise dort runter. Im Sommer, wenn es heiß war, haben wir mich erinnert, ich bin hingekocht, also hier so, Kadus ist 40 Grad in Genua. Und nachher hat sie über mich gebrochen. Und also, die Reise war stressig. Und wir haben ehrlich gesagt Angst gehabt. Wir sind nämlich immer nachher an den gleichen Ort in Toskanes Haus. Mhm. Dort haben wir auch Leute kennt und Sophie hat alle Leute kennt. Und das war für mich nachher sehr entspannt gewesen. Unterwegs war mit, das ist nicht so mein, ich bin dann gestresst gewesen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es ist überhaupt nicht so, dass wir da immer wären, pfeifend und tanzend. durch die Gegend gelaufen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das habe ich bewundert, als ich das gelesen habe. Mit drei Kindern so unterwegs waren. Also ich hätte das auch nicht können. Wir sind immer an einem Ort her und dort haben wir die Leute kennt. Das war sehr angenehm. Das war entspannt.
Ihre Beziehung zu Ihrer Tochter, die wir uns diese Woche getroffen haben, haben Sie mir erzählt, Ihre Tochter hat Ihnen noch Kleidertipps gegeben für die Fotos, die wir geschossen haben mit Ihnen auf dem Rennrad. Ist sie so quasi Ihre Stilcoach heute noch?
Nein. Nicht gerade, sie spottet immer ein bisschen.
Sicher, wieder? Ja. Wieso?
Ich habe so wenn man Velo fährt, haben wir so farbige Liebli, oder?
Ja.
Und das habe ich nie, also ein bisschen andere. Die sind nicht so farbig. Und dort spottet sie immer.
Ah, darum. Hat sie gesagt, Papi, ziehe bitte eins an, wo ein bisschen weniger.
Genau. Ich habe wenige, die so farbig sind. Ich habe wirklich eher diskret in meinem Alter, wo wir ja nicht mehr als Werbesäule in der Gegend herumfahren.
Also genau. Aber dann hängen wir doch gerade schnell ein beim Velofahren, oder? Ich habe Sie beide gebeten, die wir uns getroffen haben, überlegen Sie sich ein Objekt, das Ihnen viel bedeutet. Und der Josef Reinhardt ist tatsächlich mit seinem Rennvelo gekommen. Das ist ein wahnsinnig schnittiges Ding, unglaublich leicht. Und das ist etwas, was Sie erst vor etwa 5 Jahren entdeckt haben.
Ja.
Das Velofahren.
Ja.
Was gibt Ihnen das?
Ach, das ist so schwer zu sagen. Ich habe früher nicht Velo gefahren. Ich habe immer gesagt, ich laufe lieber nach Rom, wieder mit dem Velo nach Rom fahren. Ich habe gerne gewandert. Und dann habe ich, damals war ein Freund, der war 78, ein Freund, der hat Handball gespielt. Das war wirklich ein Sportler. Der hat in der Nationalmannschaft. Und so. Und der hat Rennvelo gefahren mit 78. Der hat mal bei meinem Essen gesagt, wäre das nicht etwas verdient? Ja. Ich weiß nicht so recht. Ich bin auf jeden Fall nachher eins gemietet zu Bern, einen Tag. Bin mit dem 17 Kilometer, nach 17 Kilometern bin ich schon so müde gewesen. Und nachher in den Pedal, in den Klipppedal, bin ich schon umgekehrt, weil ich nicht zu den Füßen rauskomme. Aber gleich, es hat mir einfach gefallen. 2 Wochen später habe ich mein erstes Rennvelo gekauft. Und es ist halt einfach etwas Schönes. Man kann am Abend nach dem Arbeiten noch eine Stunde, zwei von hier. In Bern ist man in 10 Minuten immer zur Stadt aus. Wir kamen auf den Schüttberg gefahren, wir gehen gegen Seeland und nach 1,5 Stunden, 2 Stunden ist man wieder daheim. Und ich sage auch immer, es hat auch noch etwas, so ein Lounge zum Cowboy. Ich fahre relativ gerne allein, so gegen die Sonne. Das ist so ein bisschen die Western. Ja. Der Lounge zum Cowboy fährt am Abend gegen Westen,
genau,
gegen
die Sonne. Westen,
es hat noch etwas das. Und das andere ist nachher auch schon ein bisschen, Leistung ist nachher schon mal ein Thema geworden. Weil mein 78-jähriger Freund, der ist mir abgefahren. Ich hatte keine Chance, wir sind 4 Tage über den Jura. Ich habe nicht mögen. Ich habe alles stumm anhalten, das Coca-Cola trinken. So er ist vorangefahren. Und dann hat mich der Ehrgeiz geweckt. Dann dachte ich so, jetzt, dann habe ich halt ein bisschen trainieren.
Und jetzt sind Sie gerade auf dem Stilfser Joch gesehen.
Ja, jetzt, es gibt so Berge, die Rennfahrer nennen sie ja Gümmelisch. Gümmelisch, die sind so ein bisschen ehrgeizig. Und es gibt auch so Berge, wo man mal gefahren sein muss. Das ist der Mont Ventoux, da waren wir letztes Jahr gesehen. Und jetzt dieses Jahr habe ich gesagt, jetzt muss ich mal unbedingt auf den Stilfser Joch. Ich bin nicht sicher, ob ich raufkomme.
Das ist ein Telvio-Bass, oder? Wie, ja, wie kommt man denn da hin?
Also ich bin als Wallemüster gefahren und nachher dort der Umbreil. Das ist wunderschön. Der Umbreil ist also ein schöner Spass, als ich gefahren bin. Und dann geht es ein bisschen runter, dann geht es noch 7 Kehren. Noch einmal rauf in der prallen Sonne. Mit 100 anderen Velofahrern, oder?
Hey,
ich bin nicht sicher, ob ich das überhaupt möge. Aber man kann ja auch langsam fahren. Also, die Jungen die fahren mir auch um die Ohren. Oder? Und zwischendurch muss ich auch ein bisschen absteigen, muss in den Riegen lesen, weil ich nicht mehr. Also, es macht einfach Spass. Und es ist einfach schön, durch die Landschaft zu fahren. Ich suche noch immer, als möglichst kein Verkehr hat oder wenn ich nicht die Pässe 1000 dürfen noch herf. Das gefällt mir nicht. Und dann gehört ihr einfach das Sirren von Ketti, das ist ein schönes Geräusch. Und der Pneu auf dem Asphalt, das ist Musik. Das ist Musik. Und so,
Also wenn es so ein paar Minuten so weitergeht, kaufe ich demnächst auch ein Rennvelo.
Absolut. Ich würde euch das empfehlen.
Gut. Und in Ihrem Fall, Andrea Janssen, Sie haben ein kleines Medaillon, glaube ich, auch heute Morgen an.
Ja.
Und Ihnen ganz viel bedeutet, dort steht etwas Französisches drauf. Oh oui, die oui.
Genau. Es ist eigentlich eine Bejahung oder ein Ja-Sagen. Und ich habe mir das selber geschenkt. Sehr bewusst habe ich mir das selber geschenkt. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren wirklich recht eine schwierige Zeit in meinem Leben. es ist mir nicht so gut gegangen. Ich hatte wahnsinnig viel Selbstzweifel, so ein bisschen Urvertrauen in mich selber verloren. Und ich bin dann dort, wo plötzlich so ein Punkt war, wo ich gefunden habe, so, und jetzt hört es auf, und jetzt schaust du vor und jetzt sagst du Ja zu dir selber. Und dann habe ich das gesehen. Es war relativ teuer, weil es ist Gold. Und habe einfach gesagt, nein, das schenkst du dir jetzt, weil du bist das wert. Mhm. Und ja, und seither begleitet mich das und erinnert mich immer wieder ein bisschen an das, wenn ich zwischendurch gleich wieder mal einen Moment habe, wo ich zweifle, wie wir das doch alle machen.
Zum Ja sagen.
Ja. Machst du das so? Zweifel? Da kommst du mir sehr... kommst du mir vor wie jemand, der sehr genau weiss, was er will.
Es täuscht.
Es täuscht.
Nein, ich kenne das. Ich habe Phasen im Leben, die schwierig waren, wo man nicht mehr so recht weiss, wo es hergeht. Die Umbrüche, das ist ein Thema, das mich beschäftigt. Also alle Menschen haben Umbrüche. Und die Umbrüche sind sehr oft schwierig, aber ein Umbruch ist sehr oft auch wieder eine Chance, dass es an einem Ort weitergeht. Aber ehrlich, wo man sagt, ja, vermeiden, wir wollen die Schwierigkeiten, wir wollen aus dem Weg gehen. Und ausmal merkt man, nee, vielleicht ist der Schritt eben gerade nötig, dass es nachher wieder in einer guten Art weitergeht. Aber wir sind eher ein ängstlicher Mensch. Das täuscht jetzt vielleicht. Aber ich hatte immer auch Angst, wenn ich so öffentlich reden musste, am Anfang, als ich da beim Rotkreuz war. Ich hatte Angst vor einem Entscheiden. Ich habe manchmal lange gewartet, aus Angst, bis ich einen Entscheid mache. Mm. Also, das ist so.
Aber wie kann man denn, sorry, wenn ich da frage, aber wie kann man denn, du bist ja zum Teil in Katastrophengebiet gereist und bist dann konfrontiert worden mit ganz schlimmen Verhältnissen vor Ort. Ich meine, vor dem hat man auch Angst. Oder wie kann man als ängstlicher Mensch sich in diese Situation begeben?
Das, da habe ich nicht Angst gehabt.
Da hast du nicht Angst gehabt?
Nein, da habe ich nicht. Ich habe mir immer Angst gehabt, so bei Lebensabschnitten, in der Pubertät oder vor der Hochzeit. Da kann ich denn das? Ja, vor all diesen wichtigen Lebensabschnitten, das machen wir eben vor der Pensionierung. Ja. So viel Angst, das war die grösste Angst. Also da habe ich mich so gesorgt. Und auch so im Katastrophengebiet, das war etwas anderes. Da ist man in einem anderen Modus. Mhm. Und man gewöhnt sich dann auch daran. Aber man geht einfach, man hat andere Leute um sich. Man hat Leute, die wirklich mit Hilfsgütern kommen. Man ist beschäftigt. Und man sieht, es erlebt schon. Aber man schafft einfach.
Dann machen wir es doch gerade konkret. Oder? Der Sommer 2005 hat die Glückskette Geld gesammelt, ja. Millionenbeträge. Das war ein ganz schwerer, ein nasser Sommer gewesen, mit heftigen Unwetter in der Zentralschweiz, auch im Bernbiet. Und da sind Sie in die Rolle gekommen vom Geldgeber beim Schweizerischen Roten Kreuz.
Genau, ja, das ist schon lustig. Ich bin vorher als Sozialarbeiter gearbeitet. Als Sozialarbeiter sucht man immer Geld für Projekte. 5'000 Franken, weil man ein älteres Projekt machen oder so. Und aus Mal hat mir das Rote Kreuz angestellt, weil wenn Glückskette in der Schweiz für die Schweiz sammelt, und das sind die Unwetter in Brienz, die Neudiemtigen, die haben 50 Millionen gesammelt und die haben einen gesucht, der die verteilt. Und das ist natürlich extrem schwierig gesehen, aber auch spannend. Aber ich war ausserdem auf der anderen Seite. Ausserdem haben wir Politikerinnen von Bern, die ich nur aus der Zeitung kannte, haben angerufen, Herr Renner, hättet ihr 5 Minuten Zeit? Also wenn man Geld verteilt ist, muss man auf der anderen Seite. Und die Leute sind wahnsinnig nett zu einem.
Eine völlige Rolle, du hast also auch das ein Umbruch in Ihrem Leben natürlich.
Ja.
Ein Rollenwechsel auf die andere Seite.
Das ist ein extremer Umbruch von Gesundheitsförderung gemacht, ja, Suchtpräventionsprogramm gemacht und ausmal bin ich zu Eutimtigen vor 400 Bauern, die Geld haben wollen von Glückskette. Ich habe gesagt, hallo. Und der Roland Schanner war dann noch der Kommunikationschef, aber wir haben gefunden, wir schicken jetzt mal den Reinhard vor. Und ich bin dort wirklich, das war also ziemlich schwierig gewesen. Oder in einer Quersendung müssen, weil es heisst, die Brienz haben kein Geld bekommen. Dann bin ich aus meiner Quersendung. Das erste Mal im Leben im Fernsehen, ja, geschwitzt. Das war ganz schrecklich. Ja. Aber ich habe es einigermaßen geschafft. Aber in Pause, weil mal die Kamera nicht auf mich war, ist irgendeiner gekommen, mit der Maske ist mir der Schweiß gekommen. Ja, so geschwitzt. Der Schweiß kann abputzen. Also das waren Umbrüche. Und dann muss ich sagen, wir haben, glaube ich, dann einfach auch Glück gehabt. Wir haben die 50 Millionen verteilt und wir haben nie eine grosse Panne gehabt, weil die Leute schauen nach den Fingern. Die nichts bekommen, die drohen mit dem Blick und mit dem Beobachter. Und jemand hat mir mal gesagt, sie wünschen sich nie mehr gut schlafen. Was sie nicht hat bekommen, aber er hat gleich weiter gut geschlafen. Aber das war schon so ein Umbruch. Ja. Aber das hat unter dem Strich haben wir das sehr Freude gemacht, als ich mit 54 noch mal etwas anderes im Leben haben dürfen machen. Und das ist dann nach 54, nach langer Sozialarbeit und Gesundheitsförderung, ist das wirklich eine tolle Chance gewesen, mal ganz etwas anderes in eine andere Welt hineinkommen. Das hat Spass gemacht.
Persönlich auf SRF 1 mit Andrea Janssen und Josef Reinhardt. Ich würde gerne ein bisschen eure Wurzeln anschauen, wo das Fundament oder wo beide herkommen. In Ihrem Fall, Andrea Janssen, Ihr Vater ist ein bekannter, sehr erfolgreicher Unternehmer in der Metallindustrie oder respektive Kabelverarbeitungsindustrie, wäre es, glaube ich, korrekt.
Genau.
Hat grossen Erfolg gehabt, national, international. Sie sind aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, aber selber Wirtschafterin, sage jetzt mal, Managerin, Unternehmerin, das haben Sie nicht machen.
Doch, ganz ehrlich, ich muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich das jetzt mache. In einem ganz anderen Bereich und natürlich in einem viel kleineren Rahmen. Ob es jetzt das Wirtschaftsgymnasium rückblickend hat müssen sein, das ist eine andere Frage.
Ich glaube, nicht so glücklich gewesen dort.
Nein, ich bin während meiner ganzen Schulzeit nicht wahnsinnig glücklich gewesen. Ich habe das nicht wahnsinnig geschätzt, das System, oder beziehungsweise glaube einfach nicht so wahnsinnig gut dort reinpasst. Wir haben es viel diskutiert, ob ich einen Platz einnehmen in der Nachfolge, in dieser Firma, ob ich dort wieder Karriere mache. Und ich habe einfach sehr, sehr früh... Also mein Vater hat sehr, sehr früh mich einbezogen, hat sehr, sehr früh mit mir über das geredet. Rückblickend schon fast erstaunlich früh. Also ich weiss,
also wie alt?
Ja, ich war sicher 12, 13, okay, als wir über die Sachen geredet haben. Und für mich war aber auch sehr, sehr klar, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss. Und ich habe schon immer eigentlich gewusst, dass mich der Journalismus interessiert, dass mich die Medien interessieren und dass mich das Schreiben interessiert.
Sie wollen Reporterin werden, schon ganz früh. Warum?
Einfach aus Neugier und also aus Neugier an den Leuten, aus Neugier an den Geschichten. Das muss ich euch nicht erzählen. Das ist so ein Grundgefühl, das man hat, wo man einfach gern mit Leuten redet und mit jedem Einzelnen irgendwie gern herausfindet, wer bist du und warum machst du, was du machst. Und jetzt bei mir noch speziell auch in verschiedenen Kulturen. Und ich habe nachher recht lange das Gefühl, ich will Aussenkorrespondentin werden mal. Das war so ein grosser Traum von mir. Nachdem ich dann meine Astronautin wäre auch noch so gewesen, das habe ich relativ schnell mal begraben. Das ist dann doch nicht ganz gerechnet mit den naturwissenschaftlichen Fähigkeiten. Ich habe das einfach irgendwie immer gewusst. Also, es ist eigentlich super langweilig. Die meisten haben irgendwann so eine Eingebung. Ich habe das einfach immer gewusst.
Traumberuf, Josef Reinhardt, das war auch das bei Ihnen. Sie haben...
Ja, wo du jetzt hast gesagt, Neugier. Ich hatte genau auch Neugier. Darum denke ich, bin ich einen Schritt in die Sozialarbeit. Da kommen wir auch mit ganz verschiedenen Leuten in Kontakt. Und Neugier war für mich eben, mit Menschen, die mehr am Rand sind. Mich hat interessiert, wie lebt man, wenn man kein Geld hat. Oder wie lebt man, wenn man Drogen konsumiert. Wie lebt man als Sozialhilfeempfänger. Das hat mich extrem fasziniert. Mhm.
Das ist aber die gleiche
Neugier.
Ich glaube, ich habe für das, mich interessiert das so wahnsinnig, und ich habe immer zu fest Angst gehabt, eigentlich bis heute, um mich richtig daran reinzugeben. Ich brauche immer wie das Medium oder den Auftraggeber, der mir die Möglichkeit gibt, zu den Leuten zu gehen und mit ihnen zu reden.
Also in der Rolle von einer Journalistin?
Genau, in der Rolle von einer Journalistin. Ja. Ich weiss nicht, ob ich den Mut hätte, jetzt so wie du, um mich nachher wirklich so nach innen zu begeben. Und ich glaube, ich hätte Angst, ich könnte mich nicht abgrenzen.
Das lernt man. Also muss man lernen, weil sonst kann man den Beruf nicht machen. Aber am Anfang kann man sich nicht abgrenzen. Da leidet man, da tut man mitleiden. Man ist Teil von diesen Menschen. Und man muss sich lernen abgrenzen, sonst schafft man schlecht. Das bin ich und das ist er. Und das lernt man und sonst muss man aufhören.
Als erste Ausbildung sind Sie bei Cimbali. Haben Sie das KV gemacht? Bei einem grossen, professionellen Kaffeemaschinenhersteller. Warum eigentlich gerade das KV bei einer Kaffeemaschinenherstellerin?
Ach, das ist... ja, dann gar noch nicht. Bei uns hat es nie Kaffee gegeben.
Nein?
Nein. Also, als ich meinen ersten Espresso getrunken habe, hatte ich einen halben Herzinfarkt. Aber das habe ich nachher müssen, weil ich habe mit 16, mit 15 nicht so recht gewusst, was. Ich habe nicht wollen, ich ging mir, mein Vater hat gesagt, du kannst ja Lehrer werden. Dann haben sie mir ein Jahr in ein Internat da. Immer noch nicht gewusst, was. Dann hat sie gesagt, dann mach doch einfach das KV. Und das war wirklich so zufällig gewesen. Und nachher bin ich auch zufällig zu einem Bernburger gekommen, wo Cimbali Generalvertretung für Kanton Bern und Solothurn hatte. Und bei uns mal einfach Kaffeespezialist gewesen, im Büro gewesen. Der Chef, der ist viel Golf spielen. Ich war ehrlich mehr oder weniger allein im Büro und habe unsere Mechaniker in die Gegend geschickt und habe die Cimbali-Kaffeemaschine verzollt, keine Blasse gehabt. Das erste Mal, als ich verzollt habe, habe ich mich wieder heimgeschickt. So geht es nicht. Und das habe ich 3 Jahre gemacht. Aber ich habe immer nachher gewusst, nein, das ist nicht mein Job. Mein Chef hat zwar Freude gehabt, weil er hat viel Golf spielen konnte. Manchmal am Morgen nicht da gewesen. Er hat gesagt, du machst das schon gut. Und am Schluss hat er mir das Geschäft übergeben. Er ist dann pensioniert und hat gesagt, wenn ich so erfolgreich wie er würde, dann könnte ich nachher Alfa Romeo fahren. Ich wollte gar kein Alfa Romeo fahren. Ja. Ich bin nachher weg und habe nachher ein Jahr bei der SRG Musik zusammengestellt. Das war noch Telefonrundspruch. Da haben wir 7 Sprachen gesendet und das war sehr, sehr lustig.
Das kann man vorstellen. Also Sie sind als ganz junger Mann haben Sie quasi ja vor Radio machen.
Ja.
Und warum denn gerade Musik zusammenstellen? Also haben Sie...
Ja, ich habe natürlich zu dieser Zeit viel Popmusik gehört, damals noch Popmusik. Und das war natürlich ein Traumjob. Jeden Tag sind die neuen Platten gekommen. Die konnte ich auch hören. Und nachher das Team mit 7 Sprachen. Das ist unglaublich toll.
Sehr international.
International, Arabisch, Portugiesisch. Und das war sehr, sehr schön. Das hat mir echt gefallen.
Und sind nachher mit dem Schiff, bevor eigentlich die ganze Sozialarbeitergeschichte kam, sind Sie mit dem Schiff auf Brasilien, aus Genua.
Genau. Und zwar mit einem Mitarbeiter von diesem portugiesischen Dienst, der hat gesagt, komm, wir gehen doch mal zu meinen Eltern nach Brasilien. Und nachher einen schönen Tag gesehen haben. Ich bin vorher nicht gereist. Meine Eltern, wir sind immer um ins Wallis. Ja, das Wallis kennt mehr Angst, ehrlich. Und dann aus mal ich mit 20, 21 nach Brasilien mit dem Schiff von Genua, einer der letzten grossen Schiffe, die Passagiere mitgenommen, mit dem Mitarbeiter von SRG, Telefon, sind wir nach Brasilien.
Und wie hat es Ihnen gefallen?
Das war so heiß, das war jänner. Also ich hatte dann so lange Haare gehabt. Das war dann noch so Mode. Ich hatte lange Haare. Ich habe geschwitzt. Mir ist es gar nicht gut gegangen. Es war im Januar, Februar. Auch ich habe gesagt, du musst an Karneval. Und der Karneval war so heiß und es war wahnsinnig laut. Ich war also leicht überfordert.
Und sind dann also schwer krank geworden?
Ja, ich habe nachher am Möben aufgelesen. Ich weiss noch, ich bin jetzt mit im Urwald, also in Manaus. Wir sind noch mit dem Schiff. Der Amazonas auf. Und dort hatte ich so Durchfall. Mir war so schlecht. Und dann hatte ich zum Fenster. Und dann hatte so Geier. Die Aasgeier. Und die haben mich so angeschaut. Von da. Ich denke, ich stirbe. Ich bin sofort ins nächste Büro als Flugticket genommen. Zurück nach Spanien. Das habe ich direkt nach Madrid. Und zu Madrid ist mir schon viel, viel besser.
Geschichten, die das Leben schreiben. Ja. Umbrüche, je nachdem auch. Genau. Merci vielmals, Josef Reinhardt. Wir müssen schon noch kurz über das Fernsehen reden, Andrea Janssen. Also, ja. Sie haben, sind angefangen bei der Videogang, ist das, glaube ich, noch in den 90er Jahren im Jahr, relativ früh. Also, das Fernsehen hat Sie irgendwann fasziniert und angezogen.
Schon immer. Also, eigentlich, ein visuelles Medium hat mich einfach schon immer fasziniert. Etwas können zeigen. Etwas können zeigen mit einem Bild, mit einem bewegten Bild. Ich hatte nie eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich jetzt da unbedingt selber noch meinen Kopf rein haben muss, aber das hat sich dann irgendwie so ergeben. Und ich habe das auch sehr gerne gemacht. Und das hat sich wirklich so ergeben. Videogang angefangen, dann ist das Casting kam, von damals von Joya Rent. Das war so eine Show, wo man Ferien gewinnen konnte. Und dann ist man irgendwo in einer Schweizer Stadt, da sind dann junge Leute umgerannt und mussten innerhalb von einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Und wenn sie das geschafft haben, sind sie dann zusammen in die Ferien dürfen. Und das Ziel war, dass sie sich verlieben. Das hat natürlich nie geklappt. Die meisten hatten dann ein Verhältnis mit dem Kameramann oder irgendwie so. Aber egal, sie hatten alle eine super Zeit gehabt. Ich gehe. Und dann irgendwann ein Schweizer Fernsehen kam, haben sie angerufen und ich habe dann dort, das erste, was ich machen durfte mit ihnen, war eine Reise gewesen, für «Einfach luxuriös», hat das damals noch geheissen. Eine Sendung, wo immer zwei, damals waren immer zwei Frauen gewesen, weil, Achtung, das ist jetzt Inside, Frauen schaut man lieber zu beim Reisen, laut Fernsehen. Scheint's. Und dann haben immer zwei Frauen davon reisen. Ich war immer die mit dem Rucksack gegangen, weil das mir einfach mehr entsprochen hat. Also auch meinem...
Das einfache Reisen, ja.
Ja, also ja. Ich mache das eigentlich auch normalerweise so, dass wir da auch so ein bisschen individuell unterwegs sind. Und ja, und so bin ich das reingerutscht. Und dann sind die grossen Sendungen gekommen, die grossen Bühnenshows. Ja.
Music Star, genau. Die grossen Schweizer Talent.
Ja, ja. Genau. Ja, dort war es ein bisschen Hassliebe für mich.
Sicher? Ja. Ja, in welcher Art?
Ja, einerseits war es natürlich beruflich eine wahnsinnige Herausforderung. Mhm. Also vor dazu mal eine Million Leute herzustehen, live, das braucht eine unglaubliche Überwindung. Also der Moment, wenn man weiss, jetzt muss man, und es schaut dermassen für die Leute zu, das war für mich jedes Mal gewesen, wie über einen riesigen Graben über einen Gumpen. Also, und das zu schaffen, das war nachher eigentlich so ein Adrenalinkick gewesen, wo man nachher stolz darauf ist, dass man das geschafft hat. Mhm. Plus habe ich in diesen Sendungen eigentlich auch eben das, was wir gesagt haben, von der Neugier von diesen Leuten, wieso machen die dort mit? Was ist ihre Motivation? Wie kann ich sie auf diesem Weg unterstützen? Und wie kann ich eigentlich, mir ist das immer recht wichtig gewesen, so ein bisschen die Essenz von diesen Leuten rausholen und dem Publikum eigentlich weitergeben, wer jetzt das ist. Und man hat ja nur ganz, ganz wenig Zeit, also wirklich eine Minute, zwei Minuten oder eben eine Anmoderation. Der Hassteil davon ist dann mehr das, dass bei diesen grossen Shows schlussendlich wirklich darauf rausgelaufen ist, dass es wirklich eigentlich das Aussehen schlussendlich eine größere Rolle gespielt hat als der Inhalt. Und für mich, also es ist für mich absurd geworden, wenn ich gemerkt habe, ich brauche 3 Tage, um mit der Stylistin Kleider einkaufen. Ich muss mit der Coiffeuse einen Tag lang meine Frisur vorbesprechen. Ich muss am Tag selber 3,5 Stunden in die Maske sitzen. Und am Dienstag darauf schreibt dann eine 20-jährige Praktikantin in 20 Minuten, wie schlecht das ich ausgesehen habe und warum das mein Ausschnitt nicht grösser war. Und heutzutage, jetzt, ich meine, das ist jetzt 10 Jahre später und in den ganzen Zeiten von MeToo, wird wahrscheinlich, ja, und ich meine, in den Zeiten von sozialen Medien und Twitter, hätte ich jetzt heute Möglichkeiten, zu mir wehren und zum Ende mal sagen, aber geht es euch eigentlich noch? Oder? Und das war aber damals einfach A, noch nicht möglich gewesen, und B, wenn man das medial hat gemacht, ist das meistens ein Schuss ins eigene Bein gewesen. Das ist dann meistens zurückgekommen und man hat euch gesagt, das ist Teil von dem Game, das musst du mitspielen, das ist halt einfach so. Und ich habe für mich dann irgendwann beschlossen, das ist halt einfach so, funktioniert für mich nicht. Ich bin nicht wohl, ich habe Mühe damit, wenn das die Aussicht ist und wenn ich mich quasi so beurteilen muss, das passt mir einfach nicht und darum entziehe ich mich dem. Entziehe ich mich dieser grossen Bühne, wo es einfach um das geht. Und konzentriere mich aufs Reisen. Auf die Reisesendung, die ich damals noch hatte, die eigentlich sowieso meine grosse, grosse Leidenschaft war. Und wo ich gewusst habe, ich kann in den Turnschuh dort rumlaufen. Und es ist nicht relevant. Weil was relevant ist, ist, was ich dort transportiere.
Vor Ort antreffen, genau. Ja. Spannende Geschichte. Ja. Selber eine Reise natürlich.
Ja, grosse Reise. Ja. Genau. Definitiv.
Dann reden wir doch noch schnell konkret, was Sie heute machen. Ich habe gesagt, Sie sind Medienunternehmerin im Kleinen quasi. Sie haben eine Webseite, wo Sie über die Sorgen und die Freuden des Älteren schreiben. Sie machen das nicht ganz allein, oder?
Nein, ich mache es nicht mehr allein. Also ich habe angefangen allein, aus dem Wunsch heraus. irgendwie die Gedanken und die Konflikte, die man hat, wenn man Mutter oder wenn man Vater wird und plötzlich merkt, ich bin zwar jetzt Mutter und Vater, aber eigentlich bin ich noch die Person, die ich vorher auch war. Und wo ist die Herren und wie bringe ich jetzt die zwei Sachen, wie bringe ich jetzt die zusammen und die ganzen Erwartungen und die gesellschaftlichen Erwartungen, wie bringe ich die zusammen mit der Rolle, die ich jetzt habe und aber auch mit meinen persönlichen Wünschen. Und ich habe recht lange eine Kolumne geschrieben in der Berner Zeitung. Und ich konnte dort auch ein paar Mal die Themen aufnehmen, wo ich eigentlich immer eine Wildcard hatte, aber habe gemerkt, es ist nicht der Ort. Weil es war auf der Wirtschaftsseite und ich habe dann nochmal Feedback bekommen, wenn jetzt hören auf, immer über diese Muttersachen schreiben. Und dann ist die Kolumne eingestellt worden und ich habe gleich das Bedürfnis gehabt, unbedingt zum Schreiben. Und habe nachher wirklich eigentlich durch eine Kollegin das neue Medium eigentlich entdeckt. Also das Bloggen gibt es ja schon wahnsinnig lang und es war aber ursprünglich immer gewesen, dass einfach eine Person, der quasi ihre Tagebuchartig ihren Tagesablauf festhaltet. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich das aber sehr gewandelt. Und ein Blog ist eigentlich wirklich zu einem Online-Magazin geworden. Und das ist jetzt bei uns auch so. Mittlerweile bin ich eben nicht mehr allein. Ich konnte es nicht mehr allein können handeln, nicht mehr managen, nicht mehr auf dem Level, wo ich es von Anfang an angedacht habe. Und habe jetzt grosses Glück mit der ehemaligen NZZ-Journalistin, mit der Anja Knabenhans, das zusammen dürfen zu machen. Und mittlerweile jetzt in dem halben Jahr, als ich weg war, habe ich auch realisieren, dass ich noch weniger selber alles machen kann, ohne dass ich irgendwann ausbrenne oder ohne dass irgendwann alle darunter leiden. Und weil wir ja 2018 haben und in einer sehr digitalen Welt leben, habe ich dann unterwegs 3 neue freie Mitarbeiter gefunden, die jetzt mithelfen. Also jemand, der sich jetzt um die Webseite kümmert, jemand, der neu einen Shop aufbaut, weil ich muss das Ganze auch irgendwie finanzieren.
Irgendwie müssen sie ja noch Geld verdienen.
Irgendwie noch Geld reinkommen. Plus noch jemand, der sich jetzt ums Marketing eigentlich kümmert. Mhm. Weil es kommen natürlich wahnsinnig viele Anfragen. Also wie bei einem Magazin auch, wo man sagt, wir möchten gerne ein Inserat machen oder wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten. Und dann habe ich auch gemerkt, das kann ich nicht selber. Ich kann nicht alles selber machen. Und es war so lustig. Jetzt habe ich letzte Woche ein Essen gehabt und bin mal mit all denen zusammengekommen. Und ich habe mich mit 3 Leuten getroffen, wie ein Blind Date. Wo ich vorher zwar seit 4 Monaten mit ihnen fast täglich Kontakt hatte, und ich habe sie noch nie gesehen. Und das ist wirklich... Das ist
wie ist denn gewesen? Also ja, ist ein gutes Blind Date geworden? Ja, es kann ja in die Hose gehen, je nachdem, wenn man sich dann plötzlich kennenlernt.
Genau, und dann bei Tinder wieder auf die andere Seite. Es ist wirklich sehr gut gewesen. Ich bin wahnsinnig froh, die Leute jetzt an meiner Seite zu haben, mit denen dürfen zusammenarbeiten. So ein virtuelles Team, also wir haben auch kein Büro oder so zusammen, sondern es funktioniert alles. Ich habe meinen Laptop irgendwo, halt jetzt eben auf dieser Reise, oder? Ich war irgendwo, es hat wirklich eine Rolle gespielt.
Schöne neue Welt.
Schöne neue Welt,
ja. Welt, genau. Ja. Wir haben vorhin so ein bisschen über Sozialarbeit gehabt, Josef Reinhardt, aber Sie haben selber nie eine Sozialarbeiterausbildung gemacht. So wenig wie sehr wahrscheinlich Andrea Janssen irgendwie hätte können eine digitale Ausbildung machen. Sie ist einfach reingewachsen.
In ihrem Fall. Ich bin auch sehr oft reingewachsen und habe verschiedene kleinere Sachen gemacht. Am Schluss hat es ein Rechtspäckchen gegeben, aber genau. Ich war nie an der Hochschule für Sozialarbeit. Aber ja, nachher immer Arbeit, ich habe vom Dorfberg als Sozialarbeit, ich habe immer Arbeit gefunden.
Also in einem heftigen Umfeld? Also,
ja, heftig.
Was haben Sie denn gemacht im Dorfberg?
Sozialarbeiter, wir haben, zu damals, das muss ich noch kurz sagen, das ist vor 27 Jahren, haben wir auf unserer Stufe die Urlaube gewährt. Also wir haben Urlaub gewährt, wer raus darf für 3-4 Stunden. Das geht heute zu oberst oben. Also es war auch eine mutige Zeit, aber ich habe mich dort schon nicht sehr wohl gefühlt, dass nach einem Jahr bin ich dort weg.
Können Sie sagen, warum?
Ja, die Strukturen in so einem Zuchthaus, das Personal, zum Teil auch schwierige Menschen, die dort arbeiten, nicht nur die dort drinnen sind. Mir hat einige Sachen nicht gefallen. Mir war es zu rigid. Und mir hat immer, ja, es ist wirklich streng und die Leute hatten Angst gehabt, vor den Gefangenen. Mir hat Gewalt erlebt, auf beiden Seiten. Das war für mich ein schwieriges Thema. Es war auch noch der Fall Zwalle, ist dort auch noch reingespielt. Der Herr Zwalle ist mit der Frau vom Direktor ins Marzilli baden. Und das habe ich, nicht gewusst. Und das ist alles ganz, ganz schwierig.
Also eine schwierige Zeit.
Ja.
Und, also das heisst, Sie haben nach einem Jahr haben Sie die Reissleine quasi gezogen und sind, sind raus. In ein einfaches Umfeld. Sie haben nachher Suchtprävention und Gesundheitsförderung im Kanton angeschaut. Ja. Nehmen wir an, das ist mit weniger Schatten behaftet gewesen.
Ja, das war einfach, weil wir haben Kurs gegeben, wir haben Eltern gebildet, wir haben Eltern Kurs gegeben, wir haben Lehrer gebildet. Also wir sind nicht an den Klienten, wir sind nicht daran gewesen, wir haben einfach Leute ausgebildet.
Das heisst, Sie haben aber nie direkt mit Schülern oder mit Jugendlichen zu tun gehabt?
Dann nicht. Nein. Dann haben wir nur ein Umfeld, also Eltern, ein Schulsystem. Was kann ein Lehrer machen, wenn er merkt, dass also ein Schüler Haschisch raucht? Das war dann ein grosses Thema.
Ja, ist immer noch ein Thema.
Ja, immer noch, aber ich weiss es nicht so.
Genau. Sie haben selber drei Kinder, Andrea Janssen. Ist das klar gewesen, dass Sie mal dreifache Mutter werden, wo sie mit ihrem jetzigen Partner zusammengekommen sind?
Nein, ich habe mir aber immer Kinder gewünscht. Also wirklich von Anfang an. Und ich habe das bei ihm auch relativ schnell abgecheckt, ob das er auch so sieht.
Das ist schon wichtig, oder?
Das ist schon noch relevant. wir haben uns wahnsinnig lange schon vorher gekannt. Also wir sind wirklich, bevor wir ein Paar geworden sind, haben wir schon fast 15 Jahre gekannt. Mhm. Und von dem her habe ich doch, und ich weiss, was für eine wichtige Rolle bei ihm Familie spielt, also die eigene Familie noch. Und von dem her ist für mich eigentlich das Grundwissen dort schon gehabt. Und auf der anderen Seite muss ich ja sagen, auch dann, wenn man es beide will, weiss man ja nicht, ob es dann noch funktioniert. Und das war jetzt etwas, was für mich auch immer ein grosses Thema war. Also, weil meine Eltern haben sehr lange auf mich gewartet, 8 Jahre lang. Und ich habe selber denkt, ja, das könnte ja mir genauso passieren oder eben, dass es gar nicht funktioniert. Und darum habe ich dann, wo das mit dem Fernsehen so ein bisschen aufgehört hat, ein bisschen unerwarteterweise, und dann ist noch der Todesfall in meiner Familie passiert. Und wie das so ist, tut das dann meistens ja einfach so Priorität und die eigenen Wünsche nochmal wie neu ordnen. Man muss sich wirklich fragen, ja, jetzt wird dann wieder bewusst, dass man vielleicht nicht ewig hat oder wie lange das man hat und was ist mir jetzt wichtig. Und dann habe ich gesagt, so, ich wäre jetzt parat.
Das
ist meine Schwiegermutter.
Und Ihre Partner hat zuerst mal schnell leer geschluckt oder hat gesagt, jawohl, jetzt ist auch gut?
Er sagt grundsätzlich aber nicht so viel. Aber er hat nicht gewusst, was zu tun ist. Ja.
Gut, ist zur Tat geschritten.
Ja, genau.
Wir haben am Anfang der Stunde haben wir zwei Stiftungen berührt. Auf der einen Seite die Stiftung, eben, wo Sie jetzt drin tätig sind am Rahmen. Auf der anderen Seite Andrea Janssen, muss man schon sagen. Ein grosser Teil des Vermögens von Ihrem Vater und wo Ihre Eltern erwirtschaftet haben, ist jetzt in eine Stiftung geflossen. Sie sind selber Delegierte in einer Stiftung. Prime Steps heisst das. Und,
genau.
Und amtieren dort eigentlich auch schon als wohltätige Funktionsperson. Was machen Sie selber als Stiftungsdelegierte?
Also ich bin Stiftungsrätin und natürlich eben mitentscheiden, was für Projekte wir unterstützen. Als Delegierte habe ich noch zusätzliche Funktion, dass ich sehr oft, so oft wie es möglich ist, durch meine Familiensituation, dass ich einzelne Projekte besuchen und quasi vor Ort evaluieren. Wir als Prime Steps, wir machen Anschubhilfe. Also das heisst, wir tun kleinere oder auch grössere Projekte anschieben und unterstützen, wo wir das Gefühl haben, da gibt es etwas Eigenständiges daraus. Also wir haben grosse unternehmerische Gedanken dahinter, also wo halt von meinen Eltern ist mitgegeben worden, wo wir sagen, wenn wir etwas unterstützen, das soll eigentlich innerhalb von 3 bis 5 Jahren soll das an dem Ort, wo es ist, soll es laufen, es soll Arbeitsplätze generieren und es soll nicht ein Projekt geben, wo die ganze Zeit an einer Schweizer Infusion hängt und wo einfach nur die ganze Zeit funktioniert, wenn man die ganze Zeit Geld reinpumpt.
Und wie erfolgreich sind Sie? Es ist ein schwieriges Unterfangen.
Es ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Ich kann das so gar nicht so beantworten. Uns gibt es noch nicht so lange. Also, uns gibt es erst seit 5 Jahren. Ja. Und wir haben natürlich jetzt dort, also wir haben einerseits sehr grosse Projekte können auch anschieben, die jetzt sehr gross geworden sind. Also zum Beispiel Smiling Gecko von Hannes Schmid.
In Kambodscha ist
das. In Kambodscha, ja. Genau. Ein Land, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Als ich dort schon ein paar Mal war, wir haben jetzt ein grosses Projekt in Südafrika, das heisst Sweetdale. Wir unterstützen BPN, die sind in Kirgisien sind die tätig. Und bilden dort Leute aus. Ja, ich glaube, wir haben sehr viele Schnittstellen, genau, auch mit eurer Stiftung, die wir dann vielleicht noch vertiefen.
Ja, denke ich auch. Für mich ist jetzt die Stiftung, also die heisst Mercato Arberg, wir haben ein Restaurant, das sehr gutes Restaurant ist, mit 10 Leuten aufnehmen. Die zum Teil nicht fest finanziert sind, weil wir Leute nehmen, die vielleicht noch nicht so in der Krise sind. Also wir haben immer wieder das Problem, wie finanzieren wir das? Wenn ihr jemanden nehmt, der schon tief gesunken ist, dann kommt ihr eher Geld über, wieder, wenn ihr Leute habt, die vielleicht in einer Lehre nicht gegangen sind, aber jetzt bei uns geht das. Also wir fördern die Leute, wir kämpfen durch und das muss finanziert sein. Und wir sind ehrlich, immer wieder, jetzt bin ich wieder wie früher bei Sozialarbeit, wir suchen Geld.
Wir sind immer auf Geldsucher.
Wir suchen Geld. Obwohl das Restaurant läuft sehr gut. Mm. Also das ist in Arberg, heisst Mercato, das ist ein italienisches Restaurant. Es ist auch schon, ich habe ganz viele Sachen in meinem Leben, die jetzt dort in dieser neuen Aufgabe ist. Ich esse gerne, ich trinke gerne, wir haben ein sehr gutes Restaurant. Ich komme.
Ja, das haben wir jetzt gehört, genau.
Wir kommen aus der Sozialarbeit. Wir haben Sozialarbeit drauf. Wir müssen Geld auftreiben. Wir müssen jedes Jahr 80'000 Franken auftreiben. Das, ich habe noch ein bisschen Marketing studiert. Also wir müssen Geld auftreiben. Manchmal ist ganz viel von meinem früheren Leben kommt da wieder zusammen. Was nicht einfach ist, das muss man sagen, Geld auftreiben, ist beim Schweizerischen Roten Kreuz einfacher gewesen, wieder, wenn der
Restaurant am Berg hat. Genau.
Aber wir sind zuversichtlich und wir müssen kämpfen. Wir müssen jedes Jahr 80'000 Franken auftreiben. Und das ist nicht so einfach mit einem Restaurant.
Eben. Genau. Wir sind am Ende der Sendung praktisch angekommen. Die nächste Reise für Sie?
Ach, ich weiß es noch nicht. Im Moment fühlt sich jeder Tag wie eine kleine Reise an für mich. Also wieder das Ankommen und wieder das
Fuss fassen, ist immer noch ein Unterfangen.
Im Moment ein Riesenunterfangen, genau.
Und die nächste Fahrt auf dem Rennvelo, Josef Reinhardt?
Vielleicht heute Nachmittag gegen Längenberg, in einem Ort, 40-50 Kilometer, nicht so viel.
Gut, so oder so euch beiden. Merci vielmals für den Besuch im Persönlich. Das war es. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Merci vielmals.
Das Persönliche ist live aus dem Hotel Schweizerhof zu Bern gekommen. Die Gäste von Christian Zeugin sind die Journalistin und Bloggerin Andrea Jansen und der Weinhändler und langjährige Humanitärhelfer Josef Reinhardt. Technik Martin Janser und Svenja Bormann. Sie können das persönlich nochmal hören, sechs heute Abend nach den 10 Nachrichten, auch wieder hier auf SRF 1 oder schon gleich rund um die Uhr unter srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus der Stadtmühle im luzernischen Willisau. Zu Gast beim Dani Vorler sind dann die Multiertreiberin Nelce van den Ham-Bölsterli und der Humanitärhelfer Robert Keusen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.